herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen und frischen Ausgabe von Okay Myth, eurem wöchentlichen Ausblick auf die Release-Listen und die Spiele, die in den nächsten Tagen auf euch da niederprasseln wollen und ob sie eure Aufmerksamkeit womöglich verdient haben oder auch nicht. Mein Name ist Tom Schott und ich darf euch begrüßen zur, und das ist ein kleiner feierlicher Anlass, 10. Ausgabe dieses Formats. Ich finde es abgefahren, wie schnell die Zeit gerast ist. Ich habe hier mein Dokument vor mir. Die erste Ausgabe erschien am 12. Januar dieses Jahres 2026 und jetzt sind wir in der 10. angekommen. Und ich habe mir gedacht, dieses kleine Jubiläum möchte ich nutzen, um einen kleinen Blick zurückzuwerfen und ein paar Gedanken rund um dieses Format loszuwerden, weil ich einfach möchte. Es gibt kein tieferes Kalkül, keine Aufforderung von außen dahinter. Nein, ich möchte einfach. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar möchte ich beginnen, es droht floskelhaft zu klingen, aber ich meine es ganz ernst, mit einem ganz großen Dankeschön, das in gleich mehr Richtung gerichtet ist. Also zuallererst mal ein Dankeschön für die lieben Nachrichten, die mich seit 10 Folgen zu diesem Format ganz speziell erreichen. Dass ihr euch die Zeit nehmt, diese Zeilen zu tippen, mal mehr, mal weniger Zeilen, aber immer welche, die mich erreichen via Mail, via Discord-Nachricht oder sonst wo und die mir mitteilen, wie gut dieses Format Okay Myth gefällt. Viele dieser Zuschriften haben mir sogar schon offengelegt, dass Okay Myth zum festen Alltagsbaustein dieser Menschen geworden ist. Viele hören den Podcast tatsächlich montags, quasi im Sinne des Schöpfers, zum Reinkommen in die Woche, beim Zähneputzen, bei der morgendlichen Hunderunde, bei der Autofahrt zur Arbeit und loben, dass dieses Format auch so angenehm kurz ist. Keine 2-Stunden-Veranstaltung, sondern es ist genau richtig für viele dieser Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, um eine kleine Begleitung in die Woche hinein zu sein. Es gibt aber auch, und das finde ich sehr abgefahren, Leute, die hören Okay Myth verspätet, mittlerweile Wochen quasi nach der Ausstrahlung, weil natürlich die Spiele, Tipps und Vorstellungen nicht alt werden, die gelten ja immer noch, auch wenn die Spiele schon erschienen sind. Aber dann hatte ich gar nicht gedacht, dass das auch so einen archivwertvollen Charakter für manche Menschen haben kann. Und was ich bei all diesen Gruppen gemeinsam nicht gedacht habe, ist, wie hoch die Akzeptanz für dieses Format war, oder eigentlich muss man es emotional sagen, wie viele Menschen dieses Format Okay Myth mögen. Ich möchte das ganz explizit nochmal unterstreichen, dass das alles andere als selbstverständlich für mich war oder ein Kalkül oder so. Ich war mir echt nicht sicher, wie das hier ankommt. Also die Idee hinter Okay Myth war ja die ganz grundlegende, den Menschen da draußen, die jetzt die Arbeit von Okay Cool und meine Arbeit noch nicht allzu genau verfolgen, ihnen zu zeigen, dass die Welt von Okay Cool noch mehr ist als in Anführungszeichen nur die sonntäglichen Interviews. Es gibt, glaube ich, manche potenzielle Hörerinnen und Hörer, die glauben, Okay Cool hat nur dieses Interviewformat am Sonntag und das war's. Und daraus ergibt sich, was ich verstehen kann, für einige dieser Menschen, Okay Cool ist nichts für sie, weil sie keine Lust auf Interviews haben. Jetzt will ich natürlich erstmal sagen, Leute, das sind mega geile Interviews, ne? Fantastisch geführt von mir, mit wundervollen Gästen seit 5 Jahren plus. Hört doch mal rein. Aber ich habe mir auch gedacht, ich kann ja nicht zwingen, diese Menschen. Also biete ich einfach noch einen anderen Programmpunkt an, der so ein bisschen mehr Charakter von Okay Cool zeigt, ne? Eine Liebe für interessante Spiele, eine Liebe für interessante Geschichten hinter diesen Spielen, ein kleiner, auch ganz konkreter Blick auf den Okay Cool Wochenplan, ein bisschen Humor, ein bisschen Übermüdung, all das. Und habe mir gedacht, ich mache das einfach mal. In der einen oder anderen Umfrage der letzten Monate las ich auch immer wieder heraus, dass ein Wunsch besteht nach einem Wochenstartformat, wie auch immer es aussehen soll. Nur bitte nicht, hieß es immer wieder, eine klassische Spielbesprechung. Das ist langweilig, das machen schon genug andere. Und habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal das hier. Das war eine relativ schnell gegriffene Idee, wie so oft. Ich hatte ein Bauchgefühl, dass das gut ist, dass das Spaß macht und dass es vor allem auch einen Produktionsaufwand hat, der mich nicht völlig ins Ausschießt. Das ist hier zwar Arbeit, die reinfließt, aber es ist beherrschbar. Das war mir ganz wichtig, damit das keine Idee ist, die dann ganz schnell wieder versandet, sondern dauerhaft und nachhaltig umsetzbar ist. Das ist schön. Und ich wollte einen coolen Namen und das, liebe Freunde, war ein Problem, denn ich hatte sofort die Idee zu Okay Myth. Das war die allererste Idee, die ich hatte und dann habe ich mir gedacht, das kann ich nicht machen. Okemüt, das ist ja nix. Was soll das denn? Also Okemüt ist eine Abwandlung natürlich von Okecool. Das war das Tolle, fand ich daran. Man erkennt, das gehört zu diesem Programm vielleicht irgendwie dazu. Aber sonst heißt das jetzt, das ist ein Format, in dem einfach jemand müde ist? Heißt das überhaupt müde, weil das E fehlt? Was soll das? Es ist kein sich erklärender Formatname. Und deswegen haben wir auch also Menschen aus meinem allernächsten Umfeld, von denen ich so ein bisschen davon erzählt habe, von meinem Plan, auch liebevoll abgeraten und gesagt, du, ist süß die Idee, aber mach mal lieber was Klareres. Und dann habe ich wirklich lange überlegt und ich kann bei der Gelegenheit eigentlich, das habe ich gar nicht vorbereitet, mal kurz einen Blick geben in alternative Namensideen, die ich mir überlegt hatte für dieses Format. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich habe hier einen kleinen Schnitt reingemacht. Ich habe mich spontan nämlich in meine gondorianischen Archive reingestürzt, um meine Namensgebung für das Format zu rekonstruieren. Aber nee, finde ich nichts mehr zu. Da habe ich wahrscheinlich in meinem künstlerischen Wahnsinn, nachdem ich meine eine Idee gefunden habe, alle anderen Namens-Brainstorming-Idees gelöscht. Keine Ahnung. Also das waren auf jeden Fall keine besonders originellen anderen Ideen. Die waren konventioneller. Da stand dann irgendwas drin wie Wochenausblick und Ausschau und ich weiß es nicht. Das war nichts, was mich geschnappt hat. Das Problem war, wie gesagt, mich hat sofort Okemüt begeistert, obwohl es eigentlich ein völlig unvorteilhafter Name ist, weil er, wie gesagt, nicht viel erklärt. Er ist sehr eigen, er klingt komisch, aber ich liebe ihn von Herzen. Naja, und deswegen habe ich mich für den Namen entschieden. Es ging gar nicht mehr anders. Hab mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Meine Lieblingsempfehlung der Woche vorstellen mit Herz und Verstand und auch ein bisschen Ausblick geben auf das, was Okecool noch so macht. Präsentiert von mir alleine, veröffentlicht jeden Montagmorgen um 5 Uhr. Einfach nur, weil ich es cool finde, weil es so ein besonderes Gefühl dieser Folge gibt, wenn sie um 0 Uhr nicht erscheint, sondern um 5 Uhr. Macht was Besonderes irgendwie mit dem Esprit dieser Ausgabe. Und dann gucke ich mal und hoffe, die Leute finden es interessant. Und dann schließt sich jetzt der Kreis. Es wurde interessant befunden. Es geht sogar noch weiter. Okemüt ist, wenn ich mir die Metriken anschaue, die wenigen, die mir zur Verfügung stehen, über meinen Podcast-Hoster Podigy, die zeichnen das ein wenig auf, was Download-Zahlen angeht, Zugriffszahlen und sowas. Natürlich anonymisiert. Ich sehe da nur Zahlen, keine Namen, um Gottes Willen, Datenschutz. Sehe ich, dass Okemüt, und das ist wirklich erstaunlich, finde ich, immer, also alle 10 Ausgaben mindestens sich auf dem Niveau befindet, der Hörerzahlen von Okecool trifft. Und das finde ich krass, weil ich das einfach nicht gedacht hätte. Und ich bin auch neugierig, ob die Menschen die gleichen sind, die sowohl die Gespräche am Sonntag hören und dann noch Okemüt am Montag, ob das in Teilen auch unterschiedliche Leute sind, dass die einen nur das eine Format hören und die anderen das andere. Das weiß ich alles nicht. Aber ich kann auf jeden Fall festhalten, dass Okemüt eine gute Idee war. Es macht mir wahnsinnig Spaß. Es macht euch da draußen Spaß. Vielleicht kann ich die ein oder andere Person begeistern für die Supporter-Formate von Okecool. In jedem Fall aber kann ich aufmerksam machen auf Spiele, die Aufmerksamkeit verdient haben, in meinen Augen, und die sonst vielleicht auch ohne dieses Format eher untergehen würden in dieser gigantischen Release-Welle, die sich da jede Woche über uns stürzt mit 200 bis 300 neuen Titeln. Also das ist toll. Da freue ich mich, dass dieses Format wirklich so gut ankommt, dass ihr euch meldet und mir berichtet, wie sehr dieses Format schon in euren Alltag eingedrungen ist, wie euch Okemüt bei Autofahrt zur Arbeit, beim Zähneputzen, bei der Hunderunde begleitet. Das ist ganz großartig. Und wenn ihr, das sage ich jetzt an der Stelle einfach mal, bisher nur Okemüt hört oder das Okecool trifft oder beides, dann möchte ich euch an der Stelle mal von Herzen einladen, über ein Steady-Supporter-Abonnement nachzudenken. Kostet euch einen Fünfer im Monat und ihr bekommt jeden Dienstag und Freitag mindestens noch extra Folgen, alle mit Herzen produziert. Formate, die sich um Spielbesprechungen drehen, Spielekritiken, Audioreportagen, jetzt ganz neu auch Audio-Let's Plays in der Form von Okecool spielt. Da haben wir zuletzt Crusader Kings 3 gespielt, bald geht's mit einem neuen Spiel weiter. Alles für Supporter. Überlegt's mal. Und wenn ihr auch nur einfach modernen, unabhängigen Spielejournalismus unterstützen wollt, auch da ist euer Fünfer gut aufgehoben. So. Ihr findet alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, um zu diesem Steady-Abo zu kommen. Und nun, Doppelpunkt, wir gehen rein mit einer kleinen Nachlese von Folge 8 und dann schauen wir uns die Spiele der Woche an. Und an dieser Stelle schon mal ein verfrühtes, weil die Folge noch nicht vorbei ist, Dankeschön für eure Ohren, für euer liebes Feedback, für euer ehrliches Feedback und für euren Support in jeder Form. So, Nachlese, was meint er jetzt damit, kann ich euch erklären. In Folge 8 habe ich unter den Spielvorstellungen einen Titel genannt, der abstrus, seltsam und komisch, aber für mein Herz bestimmt war. Und zwar Age of Barbarians Chronicles. Das ist so ein Side-Scroller-Brawler, wo man mit Figuren aus der Welt Swords and Sorcery, also stellt euch Conan der Barbar vor, gegen alle möglichen Kreaturen und Lindwürmer kämpft, warum auch immer, Highscores, Schätze und edle Rüstungen. Die Figuren sind verstörend, aber das ist irgendwie auch geboren aus der Swords and Sorcery-Tradition, eine Darstellungskonvention, ein Fantasy-Genre, ich glaube beginnend in den 60ern bereits, ganz bekannter Vertreter davon, zum Beispiel He-Man tatsächlich oder eben auch Conan, der Barbar von 1982, zeichnet sich durch Menschen aus, die extrem viele Muskeln und extrem viel Haut haben und zeigen, Männer wie Frauen. Und dieses Spiel reizt mich sehr. Es hat einen Trash-Charakter versprochen, den ich unbedingt ausprobieren wollte. Und nun stellte sich heraus, die Steam-Seite von Age of Barbarians Chronicles existiert nicht mehr. So. Und jetzt ist es natürlich hochinteressant zu erfahren, was ist da los? Warum? Liegt es daran, dass die Frauen in diesem Spiel nur so kleine Nippelrüstüngchen tragen, dass die Männer Knackärsche besitzen, die blind machen vor Begeisterung und Lust? Was ist los? Um das herauszufinden, habe ich dem etwas mysteriös ominösen Entwicklerstudio eine E-Mail geschrieben und gesagt, hallo, mein Name ist Tom Schott, bin von OK Cool. Ich möchte gerne mal erfahren, was hier los ist mit der Steam-Seite, was passiert. Und sie haben gesagt, ja, wir werden sprechen. Und wenn alles klappt, wird dieses Interview, das wir momentan hinter den Kulissen führen, erscheinen in der nächsten Ausgabe von OK Cool 3000, dem monatlichen Gratis-Magazin, das ich designe und fülle mit journalistischen Inhalten, die allesamt toll und exklusiv dort erscheinend sind. Die nächste Ausgabe erscheint am 30. März. Haltet die Augen und Ohren offen. Bekommt ihr geschickt per E-Mail, wenn ihr im Newsletter-Verteiler von OK Cool seid. Auch da gibt es einen Link in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr OK Cool unterstützt, dann habt ihr bereits einen Beitritt zum Newsletter-Verteiler absolviert. Dann bekommt ihr die Mail auf jeden Fall. Und auf der Homepage von OK Cool findet man auch jederzeit immer noch mal nachlesbar die letzten Ausgaben und natürlich auch die aktuellste Ausgabe OK Cool 3000. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Da dürft ihr euch drauf freuen. So, und nun ab geht's zur Wochenvorschau. Und zwar vom 16. bis zum 22. März. Wir beginnen die Woche mit einem neuen Eintrag in einem der beliebtesten, populärsten und wahrscheinlich aber auch am leidlichsten gesehenen Genres. Manche Menschen da draußen können es nicht mehr ertragen, neue Einträge in dieser Welt zu sehen. Andere freuen sich schon wieder riesig. Ich gehöre irgendwo in die Mitte. Und zwar spreche ich von Vampire Survivors-like, diesem Genre, in dem es darum geht, dass irgendeine Figur in der Mitte des Bildschirms steht und Millionen von Gegnern stürmen auf diese eine Figur in der Mitte zu. Und die schießt automatisiert in deren Richtung zurück. Man steigt im Level auf, sammelt neue Waffen, rüstet neue Waffen aus, Upgrades und so weiter und so fort. Die Variationen sind wirklich erstaunlich. Seit das, ich sag mal, Originalspiel, das Kernspiel, das Ursprungsspiel Vampire Survivors vor vielen Jahren erschienen ist. Ich habe, ach, das ist jetzt wieder peinlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe meine Erfüllung in diesem Genre bereits gefunden, als ich vor einiger Zeit einen Titel entdeckt habe, der mein Herz komplett getroffen hat. Seit ich dieses Spiel kenne, spiele ich kein anderes Vampire Survivors-like mehr. Und leider habe ich vergessen, wie dieses Spiel heißt. Mann, Moment, ich guck nach. So, hier steht's doch. Also, das tut mir richtig leid. Ich hatte sogar schon einen Entwickler aus dem Team hier zu Gast. Ich spreche von Halls of Torment, um Gottes Willen. Halls of Torment, hallo, von Chasing Carrots, einem Entwicklerstudio aus Berlin. Das ist ein Diablo-eskes Vampire Survivors-like im Stile eines Diablo 1 grafisch gehalten. Ich liebe es von Herzen, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich wollte nur sagen, ich bin bedient in diesem Genre, aber einige Menschen ja noch nicht. Und für die könnte dieses Spiel interessant werden, das am 16. März erscheint für PC, PlayStation und Xbox. Und zwar heißt es, klingt ein bisschen abschreckend generisch, aber bleibt bei mir, Grind Survivors. Also Überlebende des Grinds, entwickelt von Pushka Studios, noch nie gehört, Publisher Assemble Entertainment, die kennt man allerdings. Und dieses Spiel hat zwei Dinge, die mich dann doch reizen und die mich dazu bringen, es euch als kleine Vorstellung hier zu präsentieren. Und zwar, zum einen ist es der Look. Es ist ein hart silhouettierter Comic-Zeichentrick-Look. Stellt es euch vor, ein bisschen wie Darkest Dungeon. Wenn euch das hilft. Außerdem habe ich eine Kapitelbildmarke reingepackt. Schaut euch das einfach mal an. Zum anderen, von dem tollen Look mal abgesehen, den ich wirklich mag, gibt es ein einziges Feature, was dieses Spiel für mich sehr spannend macht. Und zwar dreht sich Grind Survivors um Fernkampf erstmal. Das heißt, alle Figuren, die man da so spielt und ausrüsten kann, prädieren vor allem im Fernkampf. Das Spiel, was daraus resultiert, wird zum Bullet-Hell-Shooter. Das heißt, die Gegner, die auf einen zulaufen, haut man nicht einfach mit einer Axt weg und vielen Dank für den Helm, sondern alle schießen in jede Richtung. Projektilen muss man ausweichen. Das ist interessant, skillig. Und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt dieses Features. Wenn man Gegner besiegt, vor allem größere Gegner, lassen sie Waffen fallen, deren Eigenschaften und Attribute prozedural generiert, zufallsgeneriert sind. Es gibt einen Rahmen, innerhalb derer diese Effekte ermittelt werden, diese zufälligen, aber dieser Effekt der Überraschung, dass man nicht weiß, was man da eigentlich aufsammelt und damit die Spieldurchläufe auch sehr abwechslungsreich werden könnten, das reizt mich tatsächlich dann doch. Und das führte mich dazu, euch dieses Spiel vorstellen zu wollen. Grind Survivors, wie gesagt, aktuell gibt es da auch noch eine Demo. Ich weiß nie, ob es zum Release am 16. März auch noch so sein wird. Auf jeden Fall eine interessante, potenzielle Bereicherung für dieses schon sehr intensiv durchdeklinierte Genre. Als nächstes darf ich euch ein Spiel vorstellen, das völlig berechtigt im Rahmen des Relaxing Steam Events 2026 vorgestellt wurde. Eines der vielen Steam Events mit dem Thema. Da ging es um Cozy und eben Relaxing Games, die entspannen und Spaß machen sollen vor allem. Und da stieß ich über diesen Titel und seitdem beäuge ich ihn neugierig. Und zwar heißt er Little Chef Cozy Cooking. So, und damit habt ihr es quasi schon. Es ist ein Spiel, in dem man kocht, des Spaßes wegen. Es ist kein Overcooked, es ist kein stressiges Goblin beliefere möglichst schnell Menschen mit Sushi-Spiel, sondern man steht in einer wirklich hübsch gemachten, pastellgefärbten, verspielten Küche mit etlichen Details von Post-its über Kochutensilien bis hin zu kleinen Deko-Elementen und Pflanzen und Toastern und sonstigem, Gewürzfläschchen. Alles kann man anfassen, alles kann man manipulieren, was man in diesen Kochumgebungen sieht. Und das führt zu einem im Grunde zweigeteilten Spiel. Man kann natürlich einfach kochen, man kann alle möglichen Zutaten in eine Mikrowelle stecken, in einen Topf, in den Ofen und gucken, was passiert. Man drückt auf den großen Knopf und tadadarada, das Spiel zeigt das Ergebnis. Experimentierfreude, also vor Kochskills. Oder man kann auch einfach mal lustig interagieren mit der Physik der einzelnen Gegenstände, die in diesen Szenarien rumstehen. Der Trailer zeigt zum Beispiel einen Küchenschwamm, den man ins Waschbecken hält, dann lässt man Wasser rauslaufen, der Küchenschwamm saugt sich voll, dann zieht man den Küchenschwamm über eine verdorrte Küchenpflanze, drückt den Schwamm aus, die Küchenpflanze erstarkt durch das neu gewonnene Wasser. Währenddessen aber läuft das Wasser in der Spüle immer weiter, es verstopft, das Wasser beginnt überzuschwemmen, zwei Drittel des Bildschirms sind überflutet, aber man kann unter Wasser weiterkochen. So eine Art Spiel ist das. Ein Kochbaukasten, in dem man auch, verspricht das Spiel, komplexe Gerichte tatsächlich kochen kann oder wo da einfach nur eine Tellerdose mit einer Lasagneform in den Backofen reinstellst und schaust, ob ein Sandwich bei rauskommt. Klingt nach Fiebertraum, ist es auch ein bisschen, aber in schön. Ich möchte das, ich will es spielen, es gibt eine Demo und einen Early Access Start, nämlich am 16.03. Man kann also darauf hoffen und warten und bauen, dass das Spiel im Laufe der nächsten Monate größer und größer wird. Vielleicht für euch da draußen ja auch ein Anreiz, das Ding zumindest mal auf die Wunschliste zu packen, um diese Entwicklung mitzuverfolgen. Ich freue mich drauf, das ist exakt mein Kochstil, wenn ich da sehe, wie ein Küchenschwamm erst genutzt wird, um eine Pflanze zu wässern, anschließend ins Nudelwasser geworfen wird, um gemeinsam mit Pasta und einem kompletten Glas ungeöffnetem Pesto zu irgendetwas verkocht wird. Das ist mein Ding, es ist mein Humor, ich habe starke Bauchschmerzen. Die nächste Empfehlung hätte mir starke Bauchschmerzen bereitet, wenn ich sie euch nicht vor die Augen gezerrt hätte, denn es ist ein Spiel, das ich bereits spiele und gespielt habe und begeistert bin. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, hat der hier einen komischen Pressekey angenommen? Nein. Das Spiel, das ich meine, heißt Dread Delusion und erschien bereits am 14. Mai 2024 für den PC. Jetzt aber kommt am 17.3. Der Release für alle Plattformen nach. Und deswegen möchte ich es nochmal hier vorzerren und sagen, dieses Spiel, was wahrscheinlich so um die 17 Euro auf den anderen Plattformen kosten wird, ist euer Geld wert, wenn ihr was mit Rollenspielen, erst recht mit Fantasy-Rollenspielen und erst recht was mit Morrowind und Oblivion anfangen könnt. So, ich hoffe, ihr habt eure Aufmerksamkeit. Es ist eigentlich ein Indie-Spiel von Lovely Hell Plays, das aber wahnsinnig ambitioniert und in meinen Augen toll gelungen ist. Es ist ein Ego-Perspektiven-Rollenspiel in einer offenen Fantasy-Welt im Look eines Morrowind oder Oblivion, also wirklich hartkantig, polygonal 3D mit teilweise wirklich seltsamen Gestalten und Figuren und vor allem auch Mimiken, indem man Quests erledigen muss, auflevelt, natürlich die Welt retten muss vor irgendwelchen bösen Mächten und unterwegs komische Dinge erlebt. Es ist natürlich auch gleichzeitig nicht so umfangreich wie das Riesen Oblivion und Morrowind, aber nichtsdestotrotz, da kann man seine 10 bis 20 Spielstunden aber locker reinstecken. Es ist eine ganz fantasievolle, schöne Welt, in der Einflüsse aus dem europäischen Mittelalter eingeflossen sind, Cthulhu-Mythos, fast schon Resident Evil-eske Monster sind auch dabei, aber auch ganz viel Humoriges. Guckt euch zumindest mal den Trailer an. Ich beschwöre euch, wenn ihr was mit Fantasy-Rollenspielen anfangen könnt, mich hat das Spiel so glücklich gemacht. Ich habe das so gerne gespielt und übrigens bin ich damit nicht alleine. Um nur mal bei den Steam-Rezensionen zu bleiben, steht bei 5000 etwa Rezensionen, die sich einpendeln bei sehr positiv, der zweithöchsten Wertung. Es ist natürlich was für Genre-Liebhaber, ne? Die greifen zu. Aber die sind auch begeistert und deswegen möchte ich euch unbedingt von diesem Tipp empfehlen. Guckt euch an, schaut es euch an. Es ist vielleicht auch umschreibbar, um Gottes Willen, umschreibbar als ein Indie-Oblivion. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Ein Indie-Oblivion mit einem wunderschönen, charmanten Stil und einer tollen Geschichte, die nur darauf wartet, von euch erlebt zu werden. Jetzt haben wir mal wieder, ist lange her, das letzte Mal, ein Sportspiel als nächstes auf der Liste und zwar ein ganz besonderes, nämlich eines, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, aber wartet, bleibt bei mir. Ich spreche von Super Basketball Classics, erscheint am 19.03., am 19. März für alle Plattformen und ist ehrlich gesagt schon eine aufgebohrte Variante oder eine Erweiterung vielmehr, eine Standalone-Erweiterung für ein Spiel, das schon längst erschienen ist, nämlich Basketball Classics von 2019, das in einer kleinen Sportler-Community begeistert aufgenommen wurde, aber nicht über deren Grenzen hinaus bekannt ist. Und jetzt muss ich mal kurz erklären. Also, ich fange mal bei Basketball Classics an. Das ist ein Spiel, das von einem Indie-Team namens Namo Gamo entwickelt wurde für Acclaim als Publisher und das versuchen möchte, etwas zu tun, mit dem ich sehr sympathisiere, nämlich Basketballspiele, die man so aus der Nintendo-Konsolenzeit der frühen 90er kennt. Da habe ich tatsächlich damals auch auf dem NES so Basketballspiele gespielt. Keine Ahnung mehr, wie die hießen, aber es waren Basketballspiele, die wahnsinnig einfach sind zu beherrschen. Drei Knöpfchen braucht man eigentlich nur. Und genauso ist es auch bei Basketball Classics von 2019. Um gegen Freunde oder auch den PC, die KI, Basketball zu spielen. Super minimalistische Grafik, sieht eben auch aus wie ein Basketballspiel aus den Mid-90ern, frühen 90ern womöglich sogar eher. Ganz einfach gehalten, aber gerade deswegen auch so reizvoll. Es gibt keine Mikrotransaktionen, es gibt nicht den ganzen Bums, der uns bei modernen Spielen immer mal gerne nervt. Nein, man kann sich ein Team zusammenstellen. Über 1000 Spieler gibt es in diesem Basketball Classics von 2019. Kostet übrigens 8,19 € für alle, die interessiert sind. Und dann spielt man einfach Basketball. So, und jetzt aber hat das gleiche Team ein neues Spiel rausgebracht, das im Kern genauso aussieht und funktioniert wie Super Basketball Classics, aber einen Twist hat. Und zwar spielt jetzt hier die Hauptrolle ein besonderes Basketballteam, nämlich die Harlem Globetrotters. Die kenne ich auch nur aus der Ferne. Das sind quasi virtuose Basketballspieler, die vor allem aus dem Basketballspiel so eine fast schon theaterartige Einlage machen. Die sind wahnsinnig akrobatisch, die sind dann auf so einem Basketballplatz und machen die unmöglichsten Bewegungen mit den Bällen. Es ist ein Spektakel, die spielen also nicht klassisch Basketball, sondern machen vor allem Kunststückaufführungen, die echt beeindruckend anzusehen sind, kann man sich auch mal bei YouTube anschauen und reinziehen. Und die aber, diese Harlem Globetrotters, die auch offiziell lizenziert sind in dem Spiel, sind jetzt hier eine spielbare Mannschaft in ganz normalen Basketballspielen. Und das ist es. Also, Super Basketball Classics, was ich euch hier vorstelle, ist ein Basketballspiel im Stile der frühen 90er Basketballspiele. Um Gottes Willen. Minimalistisches Gameplay, drei Knöpfchen, ein Koop-Modus wird versprochen. Man kann Figürchen selber zusammenbasteln, man kann bestehende Teams nehmen und mit denen spielen. Das ist es. Mehr ist es nicht. Klassisch, einfach, cool. Ich habe keine Ahnung von Basketball. Ich habe den einen Film mit Bugs Bunny und der Frau Bugs Bunny gesehen. Ich hatte als Kind eine Chicago Bulls Ledermütze. Mehr weiß ich nicht. Aber das ist egal. Auf dieses Spiel habe ich Lust und ihr vielleicht ja auch. Als letztes Spiel in der Liste der normalen Spiele, wir haben ja gleich noch den seltsamsten Titel der Woche im Anschluss, möchte ich euch im Grunde ein weiteres Sportspiel vorstellen. Zumindest ist ein Sportgerät in Aktion, nämlich ein Motorrad. Ansonsten erinnert der ganze Rest eigentlich eher an das wohl wichtigste Sportspiel der Genregeschichte, und zwar Star Wars Episode 1 Racer. Ich glaube, so hieß es, um Gottes Willen, schon lange her. Jedenfalls das Pod-Racer-Spiel mit der Star-Wars-Lizenz. Fantastisch, großartig. Gab es vor längerer Zeit auch ein Remaster für die PlayStation zum Beispiel. Mua, toll. So, all das gesagt, es geht heute um Moto Rush Reborn. Ich habe lange Zeit in meinen Notizen Moto Rush Reborn mir aufgeschrieben und mich gewundert, was ist denn hier los? Ist auch diese Steam-Seite gelöscht worden? Nein, ich habe einfach nur einen falschen Spieltitel gesucht. Naja, Moto Rush Reborn von Baltoro Games erscheint am 20. März für PC, Switch und die Xbox. Und jetzt haltet euch mal fest, total tolle, aber auch so einfache Idee. Man fährt Motorrad, wirklich aus der Ego-Perspektive Motorrad, und versucht, während man Hochgeschwindigkeiten erreicht, nicht andere Autos zu rammen. Das ist es. Man ist in einer retrofuturistischen Welt unterwegs. Das Spiel sagt, es sei Tokio, aber wahrscheinlich ist es egal. Irgendeine Großstadt auf jeden Fall in der Zukunft auf der Autobahn. Überall sind Autos, Lichter und Lampen und wir überholen natürlich alles vor uns und müssen jetzt versuchen, mit den Hochgeschwindigkeiten, die wir erreichen, möglichst schnell das Ziel zu erreichen, also so eine Art Highscore-Game, aber gleichzeitig keinen Unfall zu bauen. Und das sieht spektakulär aus, ist so ein fast schon an Cell-Shading grenzender Comic-Look. Sieht wirklich toll aus, realistisch anmutend, ganz toll. Und ich habe Bock drauf. Ich habe keine Erfahrung mit Motorradfahren. Ich saß in meinem Leben einmal auf einem Motorrad und es gehörte nicht mir, aber ich durfte dort sein. Ich habe es überlebt, aber ich brauche das auch nicht in meinem Leben. Mir reicht das Videospiel Moto Rush Reborn. Es gibt eine Demo dafür. Ich weiß nicht, ob die zum Release noch da ist. Ich habe sie ausprobiert und ich bin hellauf begeistert. Und das Schöne ist, man gerät da in so einen wirklich Geschwindigkeitsrausch. Vor allem, wenn man sich konzentriert und man dann da locker mal 300 Stundenkilometer laut Spielanzeige fährt. Es ist mitreißend. Man muss sich wirklich konzentrieren beim Fahren und Spielen. Und es macht höllisch Spaß. Es ist auch dank dieser Optik okay spielbar für meinen Mittelklasse-PC. Ich habe da richtig Lust drauf auf die Vollversion. Ich werde mir es kaufen, ich werde spielen und vielleicht könnt ihr da draußen ja auch was anfangen mit so einem Geschicklichkeits-, Hochgeschwindigkeits-, Motorradspiel, das so einen futuristischen Anstrich hat. Damit kommen wir zur für manche vielleicht sogar Highlight-Kategorie dieses Formats Orkümüt, nämlich dem seltsamsten Titel der Woche. Und ich kann euch versprechen, dieses Mal musste ich nicht lange suchen, um zu verstehen, warum es seltsam ist. Es geht nämlich um ein Spiel, das ich ehrlich gesagt nach wie vor nicht begriffen habe, was hier eigentlich los ist. Letzte Woche hatten wir dieses wundervolle Crab Meat, wo man Krabben fischt und es ist gruselig. Einfach erklärt, los geht's. Aber das hier, es fällt mir schwer. Der Titel heißt Rubato, erscheint am 20. März für PC, Switch und PlayStation und dreht sich um einen Frosch in einem 2D-physikbasierten Plattformer Metroidvania. Und ab jetzt wird's komisch, der, glaube ich, die Welt retten muss. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Der Trailer ist mit das Verwirrendste, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Er wechselt zwischen 3D-Szenen, 2D-Szenen, Echtschauspielerinnen und Schauspielern und Störbildern, von denen ich dachte, die macht mein Monitor, aber es war das Video. Ich verstehe nur wenig, aber ich habe viel Interesse, denn das Spiel scheint wirklich ein gar nicht mal so einfacher Plattformer zu sein, Metroidvania-Art, wo man sich also durch eine Reihe von wirklich auch hübsch gepixelten, bunten, surreal bizarren Spielleveln arbeitet, irgendwann Fähigkeiten freischaltet und dann wieder zurück kann, um eine Tür zu öffnen, die vorher immer zu war. Das ist die Essenz von Metroidvania. Hier in der Hauptrolle allerdings kein strahlender Held, sondern ein Frosch, der ein strahlender Held werden will und der in den Promobildern so seltsam, erotisch, suggestiv reinschaut. Es gibt auch Szenen in diesem Trailer und in den Screenshots auf der Steam-Seite, wo der Frosch mit so einem verhandlungssicheren Blick auf dem Schreibtisch eines Konzernbosses sitzt und den offenbar gerade in eine vertrackte Situation gebracht hat, aber ich verstehe nicht warum. Es ist komisch, aber wie gesagt, das Spiel dahinter erscheint wirklich interessant und auch komplex und fordernd, denn dieser Frosch muss ganz viel auch mit Hindernissen arbeiten, dafür nutzt er seine Zunge natürlich, um zum Beispiel Kisten aus irgendwelchen Lücken herauszuziehen und die Kisten dann woanders hin zu platzieren, um diese Kisten als Vorsprung zu nutzen, irgendwo hochzukommen. Das ist somit das einfachste Beispiel, was man sich vorstellen kann, aber die Fähigkeit des Froschs, mit der Zunge alle möglichen Gegenstände und auch Personen an sich heranzuziehen und zu platzieren, ist essentiell, um diese Plattformherausforderung des Spiels zu lösen. Mit anderen Worten, wer Bock hat auf ein Fiebertraum-Plattformer-Metroidvania-Spiel, wird, glaube ich, hier sehr glücklich, alle anderen versuchen zu vergessen, was ich die letzten Minuten erzählt habe. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, erlaube ich mir noch gemeinsam mit euch einen Blick auf die Woche bei OrkiCool, denn die wird tatsächlich extrem spannend, möchte ich sagen. Es warten zwei Highlights auf euch. Zum einen, am Dienstag gibt es, Achtung, einen Zwischenstand. Denn ich hole momentan hinter den Kulissen nach Sekiro Shadows Die Twice, das berüchtigte From-Software-Spiel, das sich als extrem fordernd herausstellte. Vor einiger Zeit veröffentlichte ich gemeinsam mit Robin Schweiger von Hooked, ein guter Freund von mir und From Software-Kenner, die Auftaktfolge für diese Nachholaktion, das Vorgeplänkel, in dem wir uns gemeinsam warm gemacht haben für dieses Abenteuer. Er hat das Spiel schon längst durchgespielt, er kennt es gut, er spielt es jetzt nochmal mit mir gemeinsam durch und ich eben zum ersten Mal. Und jetzt stellte sich heraus, ich brauche Hilfe und Unterstützung und habe mich deswegen mit ihm zusammengesetzt, um zu erzählen, wo ich bisher bin in dem Spiel, wie weit ich gekommen bin, wo meine Probleme sind und ob er mir helfen kann. Und ich möchte das wirklich an der Stelle schon mal bewerben. Es war wirklich toll. In dieser Besprechung gibt es eine Szene, die ist so emotional gewesen. Mir kamen beim Erzählen die Tränen. Und auch im Schnitt, da habe ich dann noch ein bisschen Soundmagie gewirkt, ihr werdet es dann hören, war ich ganz ergriffen. Das war wirklich schön. Ja, das möchte ich so stehen lassen, ihr werdet es hören. Also, Sekiro-Zwischenstand am Dienstag, richtig schönes, langes Gespräch mit Robin. Und am Freitag gibt es eine neue Folge von Okay Cool gräbt aus, das Format gemeinsam mit Paul Kautz, in dem wir Spiele aus der Spielevergangenheit hervorkramen, die in unseren Augen mal etwas Aufmerksamkeit verdient haben, aber dazu neigen, von der Spielegeschichte vergessen zu werden. Und dieses Mal ist es ein FMV-Spielchen mit echten Schauspielern und Schauspielerinnen aus den Spät-90ern. Mit einem völlig abstrusen deutschen Titel, einem verwirrenden Titel im Englischen und einer verstörenden Produktionsgeschichte und einem absolut beknackten Feature. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber da könnt ihr euch drauf freuen. So, das ist am Freitag. Wenn ihr das und noch viel mehr hören wollt, liebe Leute da draußen, dann werdet doch Supporter von Okay Cool. Mein Herz würde es freuen. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch von Herzen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Passt auf euch auf und nochmals wirklich großes Dankeschön, dass ihr Okay Müd hört, dass ihr meine und unsere Arbeit hier verfolgt und dass ihr einen Platz habt für die Welt von Okay Cool. Ich küsse eure Stirn und wünsche euch die schönste Zeit.